Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte wirklich danken dafür, dass wir zu dir kommen können, wie wir sind. Und dass du mit uns wirklich das Beste im Sinn hast. Und dass du dazu so ein dickes Buch geschrieben hast, wo so viel Liebe von dir rüberkommt, wo so viel Geduld rüberkommt, wo du so viel erklärst. Und so wenig verstehen wir oft. Und deswegen danken wir dir wirklich für nur heute Abend, dass sie uns dein Wort aufschließt. Ich danke dir dafür, dass du uns deinen Geist gibst, dass wir es nachvollziehen können. Wir wollen dir unseren Willen geben und unser Herz geben, dass wir es nicht umsonst hören, sondern dass wir es wirklich umsetzen, dass wir drüber nachdenken und dass das ganze Frucht in uns wirkt, dass die Themen uns begleiten, dass die Personen uns begleiten, auch nach Hause dann wieder. Danke, Herr Jesus, dass du das Wunder tust, dass dein Wort in uns Leben schafft, so wie es am Anfang Leben geschafft hat und wirklich Schöpfungswort war, so kannst du auch neues Leben in uns heute Abend schöpfen. Darum wollen wir dich bitten. Bitte segne Noah und uns auch beim Hören. Hab Dank dafür. Amen.
Ich will ein paar Sachen zu den Plagen sagen. Da können Sie dann alleine weiter studieren. Die werden nicht nur hier in 2. Mose beschrieben, sondern auch im Psalm 78, 44 bis 51. Und da werden so manchmal auch Details dazugegeben, die ganz interessant sind. Psalm 78, 44 bis 51. Und die 10 Plagen werden auch beschrieben in Psalm 105, 28 bis 36. Ganz überraschend, oder? Nicht nur in 2. Mose, sondern auch in 2 Psalmen. Und was sehr wichtig ist bei diesen Plagen, es geht hier darum, wo habe ich das jetzt aufgeschrieben, dass Gott sein Gericht, ein Strafgericht an Ägyptens Götter hier vollzieht. Das lesen wir in 2. Mose 12, Vers 12. 2. Mose 12, Vers 12. Darum geht es bei den Plagen. Ich will, sagt Gott, in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen. Das ist ja die 10. Plage. Und dann sagt er, ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Und ganz interessant ist, wenn man die Plagen näher betrachtet, dann geht es immer um Abgötter der Ägypter, die hier geschlagen werden. Es fängt ja an mit dem Nil, oder? Das Wasser verändert in Blut. Das Urteil Gottes, das dauert 3 Tage. Und die Ägypter haben den Nil angebetet als Gott. Der Nil war ihr Gott, er war der vornehmste Gott der Ägypter. Er schenkte ihnen Leben und Fülle und er trat jedes Jahr über die Ufer, wobei das Wasser Schlamm mitführte, das dann fruchtbar war für das Land. Und mit anderen Worten, der Nil war für die Ägypter wie Leben und Fülle. Und sie haben den Nil angebetet. Und jetzt haben wir erlebt, dass neugeborenen Babys, Jungens in den Nil geworfen werden sollten. Die sind dort ertrunken. Man kann das auch von Pharaos Sicht aus als Opfer an den Nil betrachten. Wie später auch Mütter in der Zeit von König Ahab bei dem Baal, Mütter ihre Kinder lebendig ins Feuer haben werfen müssen, die dann verbrannt sind als Opfer für Baal. Also der Nil war ein Abgott und Gott fängt beim Nil an. Bei dem größten Gott Ägyptens. Und das Wasser wird Blut, man kann es nicht mehr trinken, man kann es nicht mehr für den Haushalt verwenden, Fische sterben und das dauert 7 Tage. Und was ich ganz auffallend finde, ist, dass das erste Wunder, das Jesus tut im Neuen Testament bei der Hochzeit zu Kana, auch mit Wasser verbunden ist. Nur ist es bei ihm so, dass das Wasser in Wein verändert. Freude, Leben, Fühle, Lachen. Und hier Tod. Und Urteil, Sterben, eine Tragödie. Die 2. Plage, ich muss da ganz kurz durchgehen, schaut euch das wirklich mal nachher noch persönlich an und schaut vor allem auch danach, was das bei Pharao tut. Die ersten Plagen, da sind seine Magier, seine Zauberer noch ziemlich dazu fähig, etwas nachzumachen und da ist er nicht so unruhig. Aber es kommt ein Moment, dass seine Zauberer sagen, jetzt kennen wir uns auch nicht mehr aus, da muss doch etwas dran sein mit diesem Gott Israels. Und immer wieder wird Pharao gewarnt, auch von seinen Zauberern dann später, bitte achten Sie darauf, da ist was, dieser Gott lebt. Zweite Plage mit dem Nil verbunden. Der Nil, Kapitel 7, 28, wird von Fröschen wimmeln. Und auch der Frosch wurde in Ägypten als Gott verehrt, beziehungsweise als Göttin. Es gibt alte Froschamuletten, die Frauen bei sich hatten als bei der Entbindung. Die sollten ihnen helfen bei der Entbindung. Froschamuletten. Und jetzt bedecken sie, in Kapitel 8, 2 wird gesagt, dass die Frösche das Land bedecken, dass sie in den Häusern sind, dass sie überall sind, in jeder Ecke, in allen Schränken. Das macht nervös, oder? Das macht schon nervös. Und der Geschichtsschreiber Flavius Josephus beschreibt diese Zeit so: Die Frösche haben das Essen verfault. Sie waren im Mehl, sie waren im Ofen. Es war furchtbar. Und dann kommen die Mücken. In Kapitel 8, Vers 13, Mücken oder Ungeziefer. Ich bin so eine, die immer von Mücken besucht wird. Also ich kann vielleicht in einem großen Saal schlafen mit 10 Leuten und ich weiß, die Mücken suchen mich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich höre sie schon von Ferne, ich höre sie schon kommen. Und ich rege mich furchtbar auf und dann schlage ich und wird mir ganz warm. Und wenn man warm wird, dann wird man noch attraktiver für Mücken. Das ist Blut und so weiter, herrlich. Also hier sind die Mücken überall. Und hier sind dann zum ersten Mal auch die Zauberer machtlos gewesen. Und dann kommen später in Kapitel 8 die Hundsfliegen. Das sind Fliegen, und vielleicht heißen die anders bei euch, Steckfliegen. Die sättigen sich mit dem Blut von Menschen und Tieren. Die setzen sich auf die Augenlider und auf die Ränder der Augen. Und dann kommen natürlich, verursachen sie eine Augenkrankheit, eine Blindheit. Und in Psalm 78 heißt es dann, das Ungeziefer fraß die Ägypter. Stellt euch das mal vor, wir wissen nicht genau, wie lange diese Plagen gedauert haben, aber es sind bestimmt einige Monate gewesen, dass es nur schief ging. Ja.
Die Mücken sind aber nicht mit Gott zu
vergleichen. In meiner Bibel ist ganz interessant, ich habe, da steht, kann ich euch zeigen, Chronologie des, nee, nicht des Exodus, da stehen, bei allen Plagen wird eine ägyptische Gottheit genannt. Also bei den Mücken auch. Ich weiß aus der Geschichte von, ich glaube, das war Ahasja, das war ein Sohn von König Ahab. Kennt ihr die Geschichte? Der ist auf seinem Balkon gestanden und dann ist er gestürzt, hinuntergestürzt und dann war er schwer verletzt und fragte sich, ob er das überleben würde. Und dann hat er seine Diener nach Ekron gesandt. Da hat es einen Fliegengott gegeben und er sollte also raten, ob er am Leben bleiben würde oder nicht. Also, dann kommt die Viehseuche, Kapitel 9. Und das ist auch ein Abgott gewesen. Es ist ein Bild ausgegraben, das ein Pharao vorstellt, dessen Haupt unter dem Kopf eines Ochsen sich anlehnt. Also das sind alles Götzen von Ägypten gewesen. Und das Leben in Ägypten ist immer mehr zerrüttet. Und dann kommen natürlich auch, wenn dann die Viehseuche da ist, dann betrifft das nicht nur Vieh, es betrifft auch Kleinvieh, Schafe, Fleisch, Milch, Wolle. Und es betrifft auch Pferde und Esel, die man ja bei der Kriegsführung braucht. Also das ganze Land, das alles ist kaputt. Man weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Man wird getroffen, man kann sagen, das Volk wird getroffen in ihrer, kann man sagen, Schlagader, in der Schlagader seiner Ökonomie oder Landwirtschaft, militäre Macht, im religiösen Leben, alles geht kaputt. Und dann in Kapitel 9,9 kommen die Geschwüre bei Menschen und Vieh. Und dann sagen sie vielleicht, wieso Vieh, die waren doch gerade alle schon gestorben, wenn wir aufpassen. Wie gibt es das? Die sind doch bei der fünften Plage alle gestorben. Nein, wenn man richtig liest, dann betraf es nur die Tiere auf dem Feld. Und jetzt geht es weiter und die Leute sind auch dann gewarnt worden, sie durften ihre Tiere dann noch in das Haus bringen. Jetzt geht alles kaputt. Die siebte Plage, Hagel, da soll man eben auch wieder seine Tiere in Sicherheit bringen, die es noch gibt und nicht alle tun das. 9, 19 und 9, 20 bis 21 und der Hagel ist wirklich verheerend und total vernichtet. Das betrifft dann nicht Vieh, sondern auch Gewächs. Das wird alles vernichtet. Und dann heißt es in Kapitel 9, 24 bis 26, nur im Land Gosen nicht. Nur im Land Gosen nicht. Nur in diesem Tal nicht, wo die Kinder Gottes gelebt haben. Das ist ein Wahnsinn. Hier hagelt es und hier ist dann eine Grenze und hier hagelt es nicht mehr. Das ist ein Gott der Wunder, der seine Kinder sehr, sehr lieb hat. Also das geht wohl sehr schnell, gell? Ihr müsst das auch wirklich selbst lesen. Und wir sehen in Kapitel 10, 1 noch einmal, warum es Gott geht. Der Herr sprach zu Mose, geh zum Pharao, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Knechte verstockt, damit ich diese Zeichen unter ihnen tue. Das habe ich gestern schon gesagt, das hatte einen Grund. Damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder verkündigst, was ich in Ägypten gewirkt und wie ich meine Zeichen unter ihnen vollführt habe, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Das ist die Geschichte des Volkes Israels bis heute. Ich habe mal eine Sedermahlzeit erleben dürfen. Die Juden, die feiern eine Sedermahlzeit vor dem Pessach, vor dem Passafest. Und da essen sie auch Speisen, die symbolisch sind für das, was ihnen passiert ist. Bittere Kräuter für die bittere Zeit und so weiter. Einiges, was da denkt man, ja. Und dann fragen immer wieder Kinder am Tisch und Vater, so gehört sich das, was ist das passiert? Warum essen wir bittere Kräuter? Warum essen wir Matzen und gesäuertes Brot? Warum? Und dann wird die Geschichte jedes Jahr in jeder Familie nacherzählt. Dann kommen die Heuschrecken in Kapitel 10, das muss auch furchtbar sein, denn die fressen wirklich alles, alles kahl. Und jetzt sprechen auch Pharaos Knechte in Vers 7, da sprachen die Knechte des Pharao zu ihm in 2. Mose 10, wie lange soll uns dieser zum Fallstrick sein? Mose, lass die Leute doch ziehen, damit sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Merkst du noch nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Also jetzt stehen auch Menschen auf, die Pharao sagen, das geht doch nicht. Denk mal nach, unser Land geht zugrunde. Und dann bei der 9. Plage ist Mose bei Pharao, dann sind wir in 10 Vers 6, das ist kurz vorher. Und da heißt es, er wandte sich um und er ging vom Pharao hinweg. Hier verändert sich die Lage etwas, hier wird Mose immer stärker. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir haben das wieder bei uns bei der Königin, also bei der letzten Königin in den Niederlanden erlebt, wenn man ihr begegnet ist, dann war das immer vom Angesicht zu Angesicht, aber wenn man dann wieder gegangen ist, dann musste man rückwärts gehen. Dann musste man damit sie den Rücken nicht sieht, das sei unhöflich. Und ich lebe 5 Gehminuten von dem Palast, wo die Königin gelebt hat, und da gibt es eine große Treppe und dann eine Terrasse. Und die letzte Königin, Juliana, die jetzt verstorben ist, die hat eines Tages gesagt, das soll aufhören, das ist viel zu gefährlich. Die Leute sollen nicht rückwärts gehen, das ist ein Blödsinn. So hat sie das, sie war ganz spontan, sie hat gesagt, das will ich nicht mehr haben. Und seitdem haben wir so ein bisschen erleichtert aufgeatmet, gedacht, okay, jetzt, wer da jetzt bei der Königin ist, die darf wieder gehen. Aber beim Pharao war das nicht so. Und Mose macht das so, er dreht sich um. Und hier zeigt sich, wer eigentlich der Herr ist. Wer der Größere von diesen beiden ist. Er bekommt anscheinend auch immer mehr Mut. Heuschrecken und dann kommt Finsternis. Und das ist natürlich sehr stark, denn Ägypten betet ja den Gott Ra an. Ra ist der Gott der Sonne. Wenn Sie Kreuzworträtsel machen, dann kommt Ra immer wieder vor. Das war der Gott der Sonne und der hat nichts tun können. Es war eine so große Finsternis, dass in Vers 21 von 2. Mose 10 gesagt wird, dass man die Finsternis greifen konnte. Wir kennen das eigentlich nicht. Wir kennen das erstens nicht, weil wir immer Straßenlampen haben und so. Aber wenn man auf dem Land ist, dann kann es sehr, sehr dunkel sein und trotzdem nie ganz, denn es gibt immer Sterne und den Mond. Aber hier war die Finsternis total. Wo ist das? Das ist in wo sind wir? 10, 21. Und der Herr sprach zu Mose, und es kommt im Land Ägypten eine so große Finsternis, die kann man greifen. Man müsste sich jetzt vorstellen, dass hier alles Licht ausgeht. Wir kennen uns hier noch nicht so gut aus. Und wir rufen einander, wir hoffen, dass die anderen noch da sind, aber wir sehen niemand. Und vielleicht berühren wir uns und wir, wohin? Ja, da war die Tür. Ja, bist du sicher? Ne, ich nicht. Du? Und wenn wir dann da sind, wohin soll es gehen? Ganz, ganz, ganz finster, wie wenn man in einem Schrank ist und die Tür ist zu und es kommt kein Licht mehr. Das muss erschreckend gewesen sein. Und dann heißt es wieder in Vers 27 von Kapitel 10, der Herr verstockte das Herz des Pharao, sodass er sie nicht ziehen lassen würde. Und dann kommt natürlich die zehnte und die letzte Plage ab Vers Kapitel 11. Und der Herr sprach zu Mose: Ich will noch eine Plage über den Pharao und über Ägypten bringen. Danach wird er euch fortziehen lassen. Und wenn er euch ziehen lässt, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. Er will euch loswerden. Jetzt kommt der Moment, da will er euch loswerden. Und die letzte Plage ist auch wirklich ein Strafgericht, wie es sonst nichts gibt. Alle Erstgeborene aus Ägypten, also alle älteste Kinder, nicht nur die, die jetzt gerade geboren wurden, alle Erstgeborene von Menschen und von Vieh werden umgebracht werden. Und das ist nur der Anfang, denn wir wissen, dass das Schilfmeer noch kommt, wo das ganze Heer, und wie viele Männer waren das nicht, dann auch noch ertranken. Ja, liest das nochmal nach. Es ist ein Gericht an die Götter Ägyptens, wobei Gott zeigt, dass er der einzige und der lebendige Gott ist. Wo die Zauberer anfangs noch ein bisschen mitmachen können, nachmachen können und dann zugeben müssen, das geht nicht mehr. Jetzt, dieser Gott ist uns wirklich überlegen. Und wo Pharao immer wieder ein bisschen erschrocken ist, manchmal ein bisschen mehr, und dann sagt, geht, und dann wieder sagt, geht doch nicht, sein Herz ist verstockt. Und dann kommt die Geschichte des Auszuges, die zentrale Geschichte im Alten Testament ist, weil es das Evangelium enthält. Menschen werden aus der Sklaverei befreit. Pharao ist der Satan, der Menschen gefangen hat und nicht gehen lassen will. Und Mose ist ein Typus von Jesus, der das Volk rettet und es befreien will. Und dann ist da das Blut. 2. Mose 12, jede Familie Israels soll ein Lamm schlachten. Und wer sich das nicht leisten kann, dann kann er das gemeinsam mit seinem Nachbarn machen. Es soll ein männliches und ein makelloses Lamm sein. Das erinnert uns an Jesus, oder? Das Lamm Gottes, männlich und makellos. Und man soll von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen. Und das Fleisch des Lammes sollen sie dann als Familie in derselben Nacht essen. Am Feuer gebratenem mit ungesäuertem Brot und mit bitteren Kräutern. Und sie sollen es in Eile essen. Wir sind jetzt in 2. Mose 12, Vers 11. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passa des Herrn. Das Blut an die Türposten und die Oberschwellen der Häuser weist hin auf das Blut Jesus. Die Menschen sollten ihr Vertrauen auf dieses Blut setzen. Sie sollten sich dahinter verbergen. Tür zu, Blut auf die Türposten für alle sichtbar, und der Tod würde an diesen Häusern vorbeigehen. Das ist ein Wunder. Der Engel des Todes geht an diesen Häusern vorbei. Wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus mit seinem Blut bedeckt sind, sind wir frei. Haben wir das ewige Leben, kann der Tod uns nicht mehr so greifen, kann Satan uns nicht mehr greifen. Makellos, wie Jesus, ein Lamm Gottes. Auch Jesus wurde geschlachtet zur Zeit des Passafestes. Und hier feiern sie das erste Passafest. In dieser Nacht hatte man keine Zeit, um den Teig für das Brot aufgehen zu lassen. Und so wurde auch kein Sauerteig gebraucht. Der Sauerteig musste sogar aus den Häusern entfernt werden. Warum? Weil Sauerteig eine sehr durchdringende Kraft hat, bezeichnet er in der Bibel häufig Sünde. Und die Sünde musste aus den Häusern entfernt werden. Die Häuser mussten gereinigt werden. Und Jesus warnt später seine Jünger vor dem Sauerteig, vor der Lehre der Pharisäer. In Matthäus 16, Vers 6 und Vers 12. Und diesen Stunden vor dem Auszug soll alles Sauerteig aus den Häusern der Kinder Gottes entfernt werden. Wichtig ist, dass wir bedenken, dass alles hier geschieht auf Gottes Initiative. Das Volk Gottes hat seine Befreiung nicht verdient. Es war ein Geschenk. Es war die Initiative, es war die Idee Gottes. Und die Befreiung geschah aufgrund seiner Liebe. Genauso wie es in Johannes 3,16 heißt, denn also lieb hat Gott die Welt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also lieb hat Gott die Welt, hatte Gott die Welt. Das ist der einzige Grund unserer Befreiung. Das ist der Grund der Befreiung des Volkes Israels gewesen. Nicht, dass sie besser waren als andere Völker. Aber Gott hatte sich dieses Volk zum Eigentum gewählt. Es war sein Geschenk. Und ganz interessant ist, so wie Mose von Gott durch Zeichen und Wunder beglaubigt wurde, das hat Gott ja gesagt, gell? Ich werde Wunder und Zeichen tun, damit sie auch glauben, dass du mein Knecht bist, so wurde Jesus es auch. Apostelgeschichte 2, Vers 22, das ist die Rede des Apostel Petrus. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte wirkte, wie auch ihr selbst wisst. Mose wurde von Gott beglaubigt, Jesus wurde von Gott beglaubigt. Das fing schon bei seiner Taufe an, oder? Dies ist mein geliebter Sohn, dem ich ein Wohlgefallen habe, bei seiner Taufe am Jordan. Immer wieder diese Parallele, Mose und Jesus, ganz auffallend, ganz ergreifend. In 2. Mose 13 geschieht es denn, dass Pharao das Volk ziehen lässt. Ich rede jetzt nicht über diese Nacht, wo alle Kinder, alle Erstgeborenen Ägyptens geschlagen wurden, eben wegen der Zeit. Und in Vers 17 von Kapitel 13 heißt es dann, es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte Gott sie nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war, denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Ich finde das so liebevoll von Gott. Er weiß haargenau, was sein Volk verkraften kann und sie haben natürlich eine furchtbar schlimme Zeit hinter sich. Spannend. Beängstigend auch das. Sie haben alles miterlebt. Und sie wurden verschont, aber sie haben alles miterlebt. Und die letzte Nacht muss furchtbar gewesen sein, oder? Wenn man hört, wie der Tod vorbeirast, da hat man Vertrauen und doch auch Angst, denke ich. Und jetzt sagt Gott bei sich, sie sollen jetzt nicht auf die Straße durch das Land der Philister ziehen, das waren ja Feinde, denn wenn sie das jetzt noch erleben, dann wird es zu viel für sie und dann kehren sie vielleicht nach Ägypten zurück. Manchmal führt Gott uns auf Umwege und manchmal ärgert uns das und sagen wir, wieso? Wieso ging es nicht geradeaus und schneller? Und so wie ich das meinte oder so wie ich das in Gedanken hatte, weil Gott es gut mit uns meint. Er führte sie nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Und Gott führte das Volk, Vers 18, einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Und die Kinder Israels zogen gerüstet aus dem Land. Und dann lesen wir auch, dass die Gebeine Josefs mitkommen. Vers 19, so ein Detail. Aber ein wunderbares Detail, denn Josef hat, als er starb, kurz bevor er starb, gesagt, meine Gebeine sollen jetzt nicht irgendwo in einer Pyramide hier begraben werden, wo ich dann als König Ägyptens geehrt werde. Ich will mit zu dem gelobten Land. Er war ein Mann mit einer Vision. Und ihr dürft mich nicht hier so wie ein Mummi hier in Ägypten lassen. Ich will mit. Und sie nehmen seine Gebeine mit. Denn er hatte einen Eid von den Kindern Israels genommen und gesagt, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine mit euch von hier herauf. Und dann lagern sie sich am Rand der Wüste in Vers 20 und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Wow, die haben nicht geschlafen. Die hatten es ja auch eilig, sie waren auf der Flucht. Aber wie wunderbar muss das gewesen sein, um zu sehen, da ist tagsüber eine Wolke und nachts eine Feuerflamme, eine Feuersäule. Der Herr ist in unserer Mitte. Das hat man wahrscheinlich nicht kapiert. Was ist hier los? Es ist so viel passiert und hier zeigt sich die Liebe Gottes. Die Wolkensäule, Vers 22, wich nie von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Gott in unserer Mitte, bis heute. Er weicht nicht von uns. Er ist dabei. Er hat es gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Nicht so sichtbar wie hier. Manchmal überhaupt nicht sichtbar, denken wir. Aber er hat es verheißen. Und dann geschieht doch das Unerwartete, das für Gott nicht unerwartet ist. Sein Volk ist beim Schiffmeer angekommen, soll dort lagern. Und Gott bewegt das Herz Pharaos erneut. Er verstockt es erneut, sodass in Ägypten der Entschluss gefasst wird, dem Sklavenvolk doch noch nachzujagen. Die Ägypter haben sich noch nicht einmal richtig erholen können von allem, was passiert ist. Aber sie sollen jetzt Israel nachjagen. Und dann machen sich hunderte Kämpfer auf dem Weg. Es ist die Rede von 600 auserlesene Streitwagen plus noch alles Mögliche, was auch noch vorhanden war. Die ganze Heeresmacht macht sich auf und jagt Israel nach. Und wenn Gottes Volk das gewahr wird, natürlich werden sie von Angst gepackt und wird Mose bedrängt. Warum hat er sie ziehen lassen? Und dann hören wir in 14, Verse 13 bis 14, die ganz tollen Verse. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Seht etwas, was noch nicht sichtbar ist. Das ist Glaube, oder? Seht etwas, was noch nicht sichtbar ist, dennoch verheißen wurde. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Das heißt nicht, dass sie nichts tun müssen. Still sein bedeutet hier, sie dürfen vertrauen. Sie müssen sich nicht aufregen, denn Gott sorgt für sie. Er ist unsere Rettung, er ist unsere Sicherheit. Und wer das annimmt, steht fest. Und während Israel dann in der Klemme sitzt, vor ihnen Wasser, hinter ihnen das Meer Ägyptens, das Heer erhebt sich nach Vers 19 in 2. Mose 14, der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels auszog und trat hinter sie. Und so kam die Wolkensäule zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie war für die einen Wolke und Finsternis, und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, sodass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Gott stellt sich zwischen seinem Volk und ihren Feinden auf. Sicher, oder? Wir singen das, ein fester Burg ist unser Gott. Und hier sehen wir, wie das funktioniert. Und wir wissen, wie es weitergeht, wir kennen die Geschichte, aber vielleicht ist es gut, dass wir das wieder lernen, neu darüber zu staunen. Als dann Mose seine Hand über das Meer ausstreckt, dann treibt der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostweg hinweg und dann macht er das Meer zu trockenem Land. Das Wasser, heißt es in 14,29, war ihnen eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Und die Ägypter jagen ihnen nach, ziehen hinter ihnen her bis mitten ins Meer und dann wird es morgen, stellt euch vor, wie lange sie da gezogen sind, es waren ja auch 1,5 Millionen Menschen und dann löst Gott die Räder von den Streitwagen. Das ist dramatisch, oder? Wenn man die Räder verliert. Und brachte sie, Verse 24 und 25, ins Gedränge. Und da bekommen sie Angst, sie wollen fliehen und Mose streckt auf den Befehl des Herrn seine Hand wieder übers Meer und das Wasser kommt zurück, kommt wieder in seine Strömung, das Wasser flutet zurück und bedeckt die Ägypter. Und dann heißt es in 30 und 31 von Kapitel 14, so errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Und da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. So, das war jetzt Andreas sein Vortrag. Aber er hätte das bestimmt besser gemacht. Und jetzt will ich euch mal was vorlesen, bevor wir weitergehen. Es wird nicht allzu lange mehr dauern. Aber ihr seid noch wach, oder? Ja, sicher. Ihr habt ja heute sonst nichts gemacht. Gell? Da gibt es am Anfang dieses Buches, Dir gehört mein Lob, eine Geschichte, da sieht man tanzende Füße von Frauen. Und ich lese das mal vor. Einer der vielen Momente in der Bibel, die ich gerne miterlebt hätte, ist der, als sich Gottes Volk nach seiner Befreiung aus Ägypten am anderen Ufer des Roten Meeres versammelt, um Gott zu danken. Der 80-jährige Mose, der das Volk in die Freiheit geführt hat, erhebt seine Stimme und singt dem großen Helden Israels, dem Herrn der Herrscharen, ein Loblied. Gott hat sein Volk aus der Sklaverei befreit. Er hat ihnen den Weg durch das Rote Meer gebahnt. Er hat das Heer Ägyptens besiegt. Gottes Kinder dürfen sich aufrichten und ihre Freiheit feiern, und das tun sie. Die Männerstimmen fallen ein in Moselied. In der Wüste erklingt ein kräftiger Chor, der Gottes Lob besingt. Dann steht Moses Schwester auf. Gut 90 Jahre alt ist sie. Aber wenn Miriam ihre Füße hebt und zu tanzen beginnt, fallen die Jahre von ihr ab. Mit einem Tamburin in der Hand führt sie die Frauen in einem fröhlichen Reigentanz an. Tausende schließen sich ihr an, während sie sie auffordert: singt dem Herrn. Denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Vor nur wenigen Stunden war Gottes Volk auf der Flucht. In aller Eile und Unsicherheit stolperten sie über die eigenen Füße. Müde und voller Angst mussten sie einander stützen. Nun tanzen sie mit leichten Füßen und sie feiern ihr neues Leben und ihre neue Zukunft. Der Sand der Wüste wird wild aufgewirbelt. Die Luft hallt wieder vom Freudengesang der Kinder Gottes. Das hätte ich so gerne miterlebt. Diese ausgiebige Freude, diese fröhliche Hingabe beim Tanzen und Singen, diese Ehrung des Allmächtigen, denn darum geht es in diesem Lied. Die Geschichte des Eingreifens Gottes wird nicht geschrieben, sondern gesungen. Die mächtigen Taten Gottes werden ausgerufen, all das ist sein Werk. Hier wird unterstrichen, es ist keiner wie Gott. Solche Lieder dürfen öfters erklingen. Ein Loblied an und über Gott. Ein Lied, das an seine großen Taten erinnert. Ein Lied, das Gott Gott sein lässt. Das ist 2. Mose 15. Da wird gefeiert in der Wüste. Und das Tragische ist, dass das Feiern dann eigentlich bald ein Ende nimmt. Und das Thema für heute Abend war: Behüte dein Herz in der Wüste des Lebens. Warum Wüste? Weil wir in dieser Welt mit Unvollkommenheit zu tun haben. Weil nicht alles heil und gut ist. Weil wir leiden an Ungerechtigkeit, an Unbarmherzigkeit. Weil wir uns verletzen an die Scherben gescheiterter Beziehungen. Weil wir nicht an Probleme entkommen. Diese Welt ist nicht heil. Und darum ist der Titel: Behüte dein Herz in der Wüste des Lebens. Es gibt immer wieder Enttäuschungen, oder? Es gibt immer wieder Erwartungen, die nicht erfüllt wurden. Das ist die Realität des Lebens auf dieser Erde, wo es übrigens, Gott sei Dank, auch immer wieder Oasen gibt. Zeiten der Freude, Zeiten des Gelingens, Zeiten des Glücklichseins. König Salomo hat das so schön gesagt: Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Er nennt das Leben ein mühseliges Geschäft. Das ist wirklich ermutigend, oder? Aber sagt auch: Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Das Genießen, sagt er, ist bei aller Mühe eine Gabe Gottes, womit er eigentlich sagt: Gott ist derjenige, der uns genießen lässt. Er ist der Grund unserer Freude. Und das müssen jetzt die 1,5 Millionen Menschen, die gerade entkommen sind, lernen und üben. Und der arme Mose hat die schwierige Aufgabe, ihnen dabei zu helfen. Es sind ehemalige Sklaven, mit denen er unterwegs ist. Sie haben bis jetzt nur überlebt. Sie sind müde, sie sind unsicher. Sie haben gerade gefeiert und getanzt, aber sie haben es nicht gelernt, beziehungsweise sie haben es verlernt, noch Träume zu träumen. Es sind keine Menschen, die große Erwartungen haben und Träume träumen und von daher stark motiviert sind. Es sind Leute, die müde sind, erschöpft, mürbe, auch das. Sie haben bis jetzt nur überlebt, und Mose hat jetzt die Aufgabe, um diese Truppe von ausgepowerten Menschen umzuschmelzen zu einem starken, vereinten, motivierten Volk. Ein Volk mit einem Ziel. So wie Paulus das sagt: Ich tue nur noch eins, ich vergesse, was hinter mir liegt, ich strecke mich aus nach dem, was Gott mit mir vorhat. Das müssen diese Leute lernen, das müssen wir auch lernen, oder? Wir haben manchmal überhaupt keine Erwartungen, wir sind froh, dass wir den Tag hinter uns gebracht haben. Und dann schauen wir in den Terminkalender, was morgen alles vor uns liegt und ist so mühsam alles. Paulus ist Jesus begegnet und alles ist anders geworden. Was hatte das Volk zu erwarten? Das gelobte Land. Und Gott hat das immer wieder gesagt, ich habe für euch ein Land vorbereitet, ich habe eine neue Zukunft für euch vorbereitet. Er hat das auch beschrieben, wie total gut das war, er hat von Milch und Honig gesprochen. Er hat in 5. Mose hat er gesprochen von einem Land voller Weizen und Gerste. Er hat gesprochen von Gewässern, von Bächen. Er hat gesprochen von Feigen und von Granatäpfeln und von Trauben, Weingärten. Es war ein fantastisches Bild. Und das müssen sie aber sehen. Sie müssen lernen, dieses Bild auch festzuhalten. Und es beginnt dann in 2. Mose 15, dass Gottes befreite Volk 3 Tage in der Wüste wandert und kein Wasser findet. Naja, sowas. Das haben wir nicht erwartet. Gott hat uns befreit, das war alles exklusiv, das war alles fantastisch und jetzt gibt es kein Wasser. Wir sind in 1. Mose 15, 22. Sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Das ist eine wohl sehr harte Konfrontation mit der Realität, oder? Man kommt zu kurz. Man bekommt nicht, was man braucht und gerade Wasser brauchen wir täglich. Vielleicht hat man anfangs noch ein bisschen Wasser gehabt, weil sie das mitgebracht haben, aber jetzt wird es langsam schwierig, die Not drängt. Wieso gibt es kein Wasser? Hat Gott nicht dafür zu sorgen? Und dann nach 3 Tagen, endlich, hurra, dann gibt es Wasser. Und dann sind wir noch immer in Kapitel 15. Sie kamen nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Jetzt trifft uns der Schlag. 3 Tage ohne Wasser, endlich gibt es ein Wasser und es ist bitter. Man kann es nicht trinken. Ich liebe diesen Vers. Ja. Denn so ist das im Leben. Wir haben manchmal einen bitteren Kelch zu trinken. Und ich finde das so lustig. Ihr in Deutschland, ihr seid immer sehr, sehr damit beschäftigt mit Kurorten und was ich. Und ihr zahlt für ein bitteres Wasser, weil ihr meint, dass das euch gut tut. Und das schmeckt doch furchtbar, oder? Und ihr zahlt was dafür, weil ihr denkt, das reinigt uns, das tut es auch. Und ich denke, ist das vielleicht deswegen gewesen, dass Gott gesagt hat, hier habt ihr ein bisschen bitteres Wasser, ihr braucht noch eine Reinigung, ist noch ein bisschen Ägypten in euch drin. Trinkt das jetzt, geht mal in eine Kur. Aber tiefer, wenn wir tiefer denken, dann können wir daraus schließen, Gott schenkt uns manchmal oder lässt das zu, schenkt uns bittere Zeiten, weil uns das gut tut. Hat nicht Jesus gesagt, Herr, lass diesen bitteren Kelch bitte an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille geschehen, sondern dein Wille. Und dann heißt es im Hebräerbrief, dass Jesus gehorsam gelernt hat aus dem, was er erlitten hat. Bittere Zeiten sind nicht unbedingt schlecht für uns, obwohl wir das manchmal oder sehr oft so erfahren. Und in 2. Mose 15, 25 schreit Mose dann zu Gott und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Ein Wunder. Ich denke, dass Gott ein bisschen enttäuscht war, aber hat nichts merken lassen. Er hat dem Volk frisches Wasser geschenkt. Und dann kommt eben dieses Wort, er sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist ein schönes Wort. Ich bin der Herr, dein Arzt. Vers 27, sie kamen nach Elim. Dort waren 12 Wasserquellen, 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Fantastisch, eine Oase. Und wie? Und wenn ich jetzt das Volk gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, also Gott, hier bleiben wir. Das gelobte Land, das ist vielleicht doch eine schwierige Reise und so, wir kommen hier auch gut aus. Das ist gut mit diesen Palmbäumen und so, wir bleiben hier. Aber so ist es nicht. Wir sind als Gotteskinder, als Kinder Gottes unterwegs und immer wieder sollen wir aufbrechen. Und das geschieht ja auch in Kapitel 16, 1. Sie brachen auf von Elim. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin. Es ist immer wieder Zeit, um aufzubrechen. Da liegt eine Lektion, wir sind als Kinder Gottes unterwegs. Wir haben hier auf dieser Erde keine bleibende Stätte. Wir bewegen uns in Richtung unserer Zukunft. Und Gott führt uns immer weiter. Christsein ist nie statisch, es ist dynamisch. Und jeder Schritt in unserem Leben zählt. Wir werden gute und wir werden bittere Zeiten erfahren. Es sind inzwischen etwa 2,5 Monate vergangen seit dem Auszug aus Ägypten und wieder oder noch immer wird gegen Mose und gegen Aaron gemurrt. Vers 2 in Kapitel 16, die ganze Gemeinde, also das ganze Volk der Kinder Israels, murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Wären wir doch durch die Hand des Herrn in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Das glaube ich nicht. Glaub's nicht. Wenn ich gelesen habe, wie ihre Lage war in Ägypten, dann haben sie bestimmt, ja, Fleischtöpfe haben sie gesehen, sie durften die Ägypter bedienen. Aber sie haben das doch nicht selber gegessen. Die machen hier das Bild viel schöner. Und ich finde das für Mose und Aaron immer, ich finde das so traurig, dass alle gemurrt haben. Und vielleicht haben sie zueinander gesagt, gehen wir mal woanders hin. Und da wurde wieder gemurrt. Wo immer sie vorbeikamen, haben die Leute gemurrt. Warum hast du uns überhaupt aus Ägypten geführt? Das ist eine Sache, wenn die Feinde murren und wenn die Feinde hart sind, aber wenn man innerhalb der Gemeinde Gottes, innerhalb des Volkes Gottes nur gemurrt wird, das ist auch für eine Kirche, eine Gemeinde tödlich, oder? Da kommt man nicht voran. Da kommt Gott nicht mit uns voran. Und darum auch der Titel, Behüte dein Herz in der Wüste des Lebens. Das Herz der Kinder Gottes während dieser Wüstenreise ist voll von sich. Es dreht alles um sie. Und was sie kennzeichnet, ist Negativismus und Klagen und Murren. Es ist Selbstmitleid. Es sind Vorwürfe gegen Gott. Und jetzt ist es leicht zu sagen, na, wie das Volk sich benommen hat. Aber dann will ich euch auch mein eigenes Herz mal untersuchen und schauen, wie viel Klagen es dort gibt oder Murren oder Fragen oder Unzufriedenheit. Es gibt auch immer wieder Menschen, vielleicht sind wir das auch selbst mal, die dann immer das Negative hervorrücken, die nur das Negative sehen und nicht mehr dankbar sein können. Dann denke ich an Psalm 23, wo David sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Das ist fantastisch. 15 Jahre war er auf der Flucht in der Wüste. Er trug große Verheißungen Gottes in der Hosentasche mit sich, aber er sah nichts davon. Er sah nichts davon. Aber er sagte in Vertrauen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Er führt mich an grüne Weiden, an Bächen. Er sorgt für mich. Es ist gut, wenn wir das lernen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Sehr gut, wenn wir das lernen und üben, dass wir das sagen. Nicht nur, wenn es 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume gibt in unserem Leben, sondern auch, wenn die Wüste sich groß macht. Ja, das Volk ist unterwegs und immer wieder kommt ein Wunder Gottes und immer wieder wird geklagt. Sie bekommen dann auch Brot von Gott, das Manna in 2. Mose 16. Sie haben geklagt, wir haben nichts und Gott sagt in Vers 12 von Kapitel 16, ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Sag ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben, am Morgen mit Brot gesättigt werden und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Es sah aus nach Koriander, sie konnten Brot backen. Das Volk hat übrigens nicht jeden Tag, alle Jahre lang Wachteln gekriegt, nicht immer Fleisch gekriegt, aber Brot haben sie jeden Tag bekommen. Gott sorgt für uns in der Wüste. Es gibt einen Psalm, da heißt es, kann Gott in der Wüste einen Tisch für uns bereiten. Wenn wir das lesen oder die letztes Jahr hier waren, wir haben ja über Elia nachgedacht, ja, Gott kann es. Und natürlich ist die spannende Frage, wie entdecken wir diesen Tisch? Wie bekommen wir das, was wir brauchen? Was ist dafür notwendig? Ich denke, dass das wirklich notwendig ist, ist, dass wir Gott von ganzem Herzen suchen. In Dankbarkeit. Und dann werden wir auch entdecken, was er alles für uns vorbereitet hat. In Klagelieder 3, 22 sagt Jeremia, der auch wusste, was es ist, um in einer Wüste zu leben, seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß, der Herr ist mein Teil und darum will ich auf ihn hoffen. Behüte dein Herz in der Wüste des Lebens. Sind wir, seid ihr bereit, Gott zu vertrauen? In allen Dingen. Oder haben sich in ihrem Herzen andere Dinge auch gefestigt? Misstrauen gegen Gott, Enttäuschung, Bitterkeit vielleicht, Unzufriedenheit? Behüte dein Herz. In unserem Herz geschieht es. Da sind unsere Gedanken, da finden unsere Entscheidungen statt, da sind unsere Emotionen. Das ist das Zentrum der Gedanken, der Emotionen, unseres Willens. Und jetzt werde ich abrunden und seid ihr ganz erleichtert. Wir denken immer, dass Gottes Volk 40 Jahre lang in der Wüste umhergezogen ist, aber das stimmt nicht. Es hat nur 1,5 Jahre gedauert, wo viel geklagt wurde, immer wieder. Da stand das Volk schon vor der Grenze des gelobten Landes. Das ist diese Geschichte. Jetzt muss ich mal zählen. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri. Aus 4. Mose, wir sagen da Numeri in Holland, wo das Volk vor der Grenze steht und dann werden Kundschafter ausgesandt, um das Land zu betrachten. Und die kommen zurück und sagen, das ist genauso, wie Gott das beschrieben hat. Und das ist ganz fantastisch und toll. Und sie haben eine Weintraube mitgenommen, die so schwer ist, dass zwei Männer sie tragen müssen. Sie haben ein paar Feigen mitgebracht und Granatäpfeln. Das stimmt genau mit dem, was Gott beschrieben hatte. Und dann kommt das dumme menschliche Aber. Nach der guten Nachricht hätten alle aufspringen sollen, Gott loben, so ein Fest wie in 2. Mose 15, tanzen, singen mit dem Tamburin. Aber dann kommt das Aber. Aber wir haben Menschen gesehen, die sind so groß, wie Riesen alle. Und die fressen ihre Mitmenschen. Und die Städte, die sind ummauert, die sind so stark, die können wir nicht einnehmen. Ich dachte immer, dass nur Frauen übertreiben. Aber hier sind 10 der 12 Kundschafter, die haben da eine so große Geschichte, dass das Volk ganz aufgewühlt ist und dass es so weit kommt, dass sie sagen, wir wollen nicht mehr. Und dann gibt es nur Kaleb und Josua in der Geschichte, die dann sagen, aber Leute, hör mal, wir haben gehört, wie gut das ist und wir wissen doch von den Verheißungen Gottes. Lasst uns ziehen, denn mit Sicherheit werden wir das Land in Besitz nehmen. Ihr müsst das nachlesen. Ich glaube, 4. Mose 12 oder so. 13. 4. Mose 13 und 14. Und dann heißt es, dass das ganze Volk eine ganze Nacht lang weint. Stellt euch das mal vor. Und die Aufregung ist so groß, dass man Mose steinigen will. Der Mose hat wirklich einiges erlebt mit seinem Volk. Und in der Situation spricht der Herr und sagt er seinem Volk, und das ist auch eine Warnung für uns, ihr seid jetzt über Grenzen gegangen. Ich habe euch alles gegeben. Ich habe euch gezeigt, wie groß ich bin. Ich habe meine Wunder getan in Ägypten. Ich habe euch versorgt in der Wüste. Ich habe euch bisher hergebracht. Und ihr wollt nicht. Ihr wollt eigentlich, was soll ich mit euch? Und das Tolle ist, dass Gott sein Volk nicht vernichtet. Es gibt ein paar Momente in der Geschichte Israels, wo Gott Mose sagt, weißt du was? Wir vernichten das Volk und ich fange neu mit dir an. Und wenn ich Mose gewesen wäre, hätte ich gesagt, Herr Gott, das finde ich eine fantastische Idee. Ich will diese Leute auch langsam loswerden. Also ich habe schon öfters gedacht, wenn du sowas nur sagen würdest, dann sage ich gleich, ja, ich bin so froh. Und da zeigt sich Mose als Mann Gottes, er sagt, Gott, das kannst du, das darfst du nicht machen, denn weißt du was, Gott? Wenn du das machst, was werden dann die Völker ringsum sagen, dass du keine Macht hattest, dass du dein Volk aus Ägypten retten konntest und du konntest sie nicht in das gelobte Land bringen, du warst zu klein dafür? Das kannst du nicht machen. Es geht Mose um Gottes Ehre. Es geht Mose um Gottes Ehre, nicht um darum, dass es ihm gut geht. Und dann sagt Gott, du hast recht. Und dann wird hier in der Wüste gesagt, in 4. Mose 14, sie schreien alle und Gott sagt dann, weißt du, ich muss etwas machen. Und zwar wird ihr für jeden Tag, dass die Kundschafter im Land waren, 40 Tage, kriegt ihr ein extra Jahr in der Wüste. 40 Jahre extra. 40 Jahre muss Mose noch weiter mit diesem murrenden Volk. Und Gott sagt, in diesen 40 Jahren wird die ganze Generation sterben, die erwachsen war, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Anders gesagt, die groß genug waren, um zu verstehen, was hier vor sich ging und wie groß Gott ist. Die werden alle in der Wüste sterben und eine neue Generation wird in das neue Land, in das gelobte Land ziehen und zwar mit Josua und Kaleb. Weil die gesagt haben, wir können das. Und dann heißt es von Kaleb so schön, weil in ihm ein anderer Geist ist. Das war ein Mann, in dem der Heilige Geist war. Der sah die Dinge aus Gottes Sicht. Und er konnte sagen, wir haben genau das gesehen, was die anderen Kundschafter auch gesehen haben, nämlich, dass das eine unmögliche Situation ist, dass wir das nicht schaffen. Aber mit unserem Gott schon, denn er hat das versprochen. Und die große Tragik dieser Geschichte in 4. Mose 13 und 14 ist, dass eine ganze Generation nicht zu ihrer Bestimmung kommt. Dass sie nie die Fülle Gottes kennenlernen, die Gott für sie vorbereitet hat. Das ist tragisch. Oh, sie werden von Gott versorgt. 40 Jahre lang ist Gott noch immer in ihrer Mitte, versorgt sie, gibt ihnen alles, was sie brauchen, aber sie ziehen umher, sie irren umher, sie kommen nicht ans Ziel. Sie werden versorgt, sie sind nicht verloren, sie sind noch immer Gottes Kinder, aber sie verpassen die Fülle. Und das ist die große letzte Lektion für heute Abend. Kann es sein, dass es Leute, Frauen unter uns gibt, die die Fülle Gottes verpassen, einfach weil es ihnen zu viel ist, Glaubensschritte zu setzen und zu sagen, Herr, ich glaube und ich gehe voran, ich will, dass du mit mir vorankommst, ich will nicht einfach hängen bleiben und sagen, naja, so ist es gut, schenk mir einfach ein Abenteuer. Helf mir, dass ich es wage, gehorsam zu sein, Dinge zu tun, die ich schwierig finde, aus der Überzeugung, dass du mit mir bist. Zeige mir, was es heißt, gehorsam zu sein und eine Frau nach deinem Herzen zu sein. Wollen wir das? Ja, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, Johannes 10, 10, damit ihr Leben habt und Fülle. Und viele von uns, und ich sage das, es ist schmerzhaft, viele von uns werden diese Fülle nicht erfahren, weil sie zufrieden sind mit der Situation, wie sie jetzt ist, oder weil sie sagen, das ist uns alles zu schwierig. Mehr zu glauben, mehr an Gott zu hängen, weniger auf Geld zu vertrauen oder auf unsere Position oder auf mehr an Gott zu hängen. Mehr nach seinem Wort zu leben. Sie haben, eine ganze Generation hat die Fülle verpasst. Aber so weit ist es noch nicht. In 2. Mose 15 kommen sie erst noch in Rephidim an. Und das ist wieder so eine tolle Oase. Und da wird uns morgen Andreas weiter darüber erzählen. Dann sind wir in 2. Mose, Moment, 15 haben sie gesungen. Wo sind wir? 17. Morgen kehren wir zurück. Streit und Murren in Massa und dann geht es weiter und da müssen sie dann kämpfen. Jetzt enden wir damit, wir haben ein bisschen einen Vorausblick gemacht, aber wir sind jetzt kurz wieder zurück in 17, da sind sie in der Wüste Sin, sie lagern sich in Rephidim, aber da hat das Volk kein Wasser. Da streitet das Volk wieder mit Mose, gibt uns Wasser, dass wir trinken, und Mose sagt, was streitet ihr mit mir, warum versucht ihr den Herrn? Und sie murren und sie murren und sie murren. 2. Mose 17. Vielleicht hat das mich auch inspiriert, um mein Buch zu schreiben, Dir gehört ein Lobgesang. Und in dem Buch habe ich Momente gesucht aus Israels Geschichte, wo man Gott gelobt hat, musikalisch gelobt hat. Und man wandelt einfach durch die Geschichte Israels. Und es fängt ja an bei Mose und Miriam, die tanzen in der Wüste. Leben und Fülle, das ist was ganz anderes als Überleben und zu kurz kommen. Und sehr oft meinen wir, dass wir zu kurz haben, unsere Gesundheit macht uns zu schaffen, mit dem Geld kommen wir gerade noch oder eigentlich schon nicht mehr aus, wir haben zu wenig Zeit, wir erfahren zu wenig Liebe oder Zuneigung, wir kennen keine Geborgenheit, es fehlt uns an einiges, oder? Und Jesus spricht von Fülle. Und das will er uns schenken und er hat der Frau am Brunnen gesagt, wenn du an mich glaubst, dann wird Wasser in dir aufgehen und das wird sprudeln zum neuen Leben, zur Freude. Und ihr seid jetzt alle betroffen, aber es ist eigentlich eine ganz tolle Nachricht. Behüte dein Herz in der Wüste des Lebens. Wir alle kennen die Wüste des Lebens, oder? aber Gott ist in unserer Mitte. Und wir sollen unser Herz behüten, dass da nicht Unzufriedenheit oder Murren oder Klagen oder Selbstmitleid sich da festigen, damit es keinen Platz mehr gibt für Erwartung, für Freude, für Glauben, für Danksagung. Und darum wollen wir jetzt danken. Und niemand schläft. Ich bin sehr stolz auf euch. So. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Es war ein langer Tag. Aber wir sind so dankbar, dass wir die Zeit und die Möglichkeit bekommen haben, hier zu sein und uns mit deinem Wort zu beschäftigen und auch miteinander darüber zu reden, was es bedeutet, dich zu kennen, wie groß du bist. Und wir danken dir für diese Geschichte, Herr, die so voll ist und so gefüllt ist mit Dingen, die wir entdecken müssen, worüber wir nachdenken wollen. Und Herr, unser Kopf ist so voll heute Abend und ich will einfach beten, dass du uns hilfst, dass wir nur das behalten, was du uns sagen willst. Dass wir das behalten, was für uns wichtig ist. Denn du willst durch diese alte Geschichte auch ganz persönlich mit uns reden. Und Herr, du hast auch gesagt, dass du es deinen Geliebten im Schlaf gibst, schenkst und wir freuen uns auf die Nacht, wir freuen uns auf den Schlaf und wir beten, dass du uns segnest, dass wir morgen wieder frisch aufstehen dürfen, dass wir, ja, dass uns neue Dinge klar geworden sind. Denn es geht eigentlich nur darum, Herr, dass wir dich sehen, so wie du bist und dass du mit uns vorankommst. Und schenke, Herr, dass diese Tage hier für dich und für das Werk deines Geistes fruchtbar sind. Dass du in uns Herzen findest, die offen sind für dich. So segne uns, Herr, und sei in unserer Mitte. Danke, dass du das versprochen hast. Amen.